The Australian Grand Prix Melbourne.
Gran Premi d'Espanya al circuit de Barcelona, Catalunya.
El Jais del Cobra fil Bahrain.
Der große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
Gran Premio d'Italia, Monza.
Le Grand Prix de Belgique, Spa-Francorchamps.
Hungaroring, Budapesten.
GP do Brasil, Interlagos em São Paulo.
Singapore Grand Prix, Singapore.
Ah, le Grand Prix du Canada à Montréal.
بطولة الجائز الكبرى أبو ظبي.
The British Grand Prix, Silverstone.
Ja, hallo liebe Formel 1 Fans, ein toller Grand Prix, vielleicht einer der verrücktesten Grand Prix seit langem oder aller Zeiten, der Australien Grand Prix mit einem Rekord von über 440.000 Fans an der Rennstrecke übers Wochenende, aber auch mit dem Rekord der meisten stehenden Neustarts, der meisten Red Flags, also kompletten Rennabbrüche in einem Rennen. Das Wochenende hat es richtig in sich gehabt. Ich habe ja schon auf Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, mit Norbert Okenga darüber gesprochen. Jetzt aber will ich mal ein bisschen ins Eingemachte gehen und natürlich wie immer in meinem Podcast auch viele Fahrerstimmen zu Wort kommen lassen und meinen lieben Kollegen Lukas Goris. Lukas, vor dem erstmal Hallo, good day. Du bist noch in Down Under.
Ja, ich bin noch hier.
Sehr, sehr cool. Würde ich auch gern. Hätte ich auch gemacht. Ich würde noch ein paar Tage bleiben, wenn ich könnte. Lukas, vor dem Rennen haben wir noch gesprochen. Wo ist der beste Platz fürs Foto? Wo bist du denn hingegangen und warst du happy?
Ja, ich bin in die erste Kurve gegangen. Allerdings, die große Action war natürlich erst am Ende in der ersten Kurve. Und da war ich dann schon nicht mehr dabei. Aber ja, egal. Es war, die erste Kurve war schon in Ordnung.
Ja, cool, 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 cool. Da hat's ja, war's ja auch richtig, in der ersten Kurve ist eigentlich schon zur Sache gegangen, oder? Ich meine, ich war ja baff erstaunt, dass da tatsächlich die beiden Mercedes da volle Kanne an Max Verstappen vorbeigeschossen sind. Wie ging das denn, hey?
Du hast recht gehabt mit deiner Prognose, dass da was geht. Ich war sehr überrascht. Max war, ich glaube, etwas konservativ unterwegs. Und vor allen Dingen Hamilton hat ihn, ich glaube, überrascht mit seiner harten Aktion in Kurve 3. Ja, vor zwei Jahren noch hätte es gekracht und diesmal hat Max Verstappen nachgegeben und hat sich später dann mit seinem überlegenen Red Bull die Führung zurückgeholt.
Ja, also war richtig, richtig spannend. Ocon an Hülkenberg vorbei, war natürlich nicht so super. Und Leclerc dreht sich raus, als es kracht gleich zu Anfang. Gelb, Safety Car. Also da ging es schon richtig los. Ja, der Max mault da, er hat mich vom Kurs gedrückt. Jeder hat irgendwie irgendwo. Runde 4 dann der Neustart. Da war es ja noch der erste Neustart nach dem Safety Car. Da sind sie noch mit einem fliegenden Start losgelegt. Und Hamilton konnte direkt an Russell dranbleiben. Max Verstappen ist natürlich von hinten rangekommen, hat sich rangesaugt. Und dann hat George Russell gemault. Ihr sagt, ich soll meinen Reifen managen und mein Teamkollege greift mich an. Aber der Hamilton war sichtbar schneller als Russell. Und er hatte ja den Verstappen im Nacken. Der musste irgendwas machen.
Richtig. Richtig. Ja, warum soll er langsam fahren? Ich meine, er macht, was er immer gemacht hat. Er fährt so schnell, wie er kann. Und wenn da vorne sein Teamkollege rummault, das wird Herrn Hamilton ziemlich egal sein. Wie du sagst, er hatte im Nacken den Verstappen sitzen. Und den musste er ja hinter sich halten. Dann das war für Mercedes. Die Doppelführung für Mercedes war eine geniale Geschichte.
Ja, absolut, absolut. Dann haben die den Russell reingeholt an die Box. Ja. Und dann der Crash von Albon. Der Hamilton hat erstmal gefunkt, habe ich jetzt einen Nachteil, weil Russell an der Box schon war. Und Mercedes, nee, glauben wir nicht. Verstappen war auch nicht. Könnte aber ein Nachteil sein. Und dann eben Rennabbruch. Und mit dem Rennabbruch war es eben kein Nachteil mehr für den Hamilton, weil dann können sie alle in die Box. Und Hamilton hat sich diesen einen Stopp gespart. Ist gleich mal ausgeschrieben, hat sich seinen Flügel inspiziert, hat mit seinem Renningenieur diskutiert. Und ich weiß nicht, hast du die Kieselsteine gesehen? Der erste Abbruch war ja tatsächlich wegen Kieselsteinen auf dem Kurs.
Ja, da lag schon ziemlich viel Dreck auf der Piste. Und man sollte diese Kieselsteine oder diese Steine nicht unterschätzen. Von den breiten Reifen, die waren hochgewirbelt und fliegen irgendwo hin. Also das ist schon in Ordnung, dass man da versucht, die Piste sauber zu halten.
Max Verstappen, der hat nach dem Rennen mit meiner Kollegin Sue gesprochen, die für mich in Melbourne war, im sogenannten Media Pen, wo sie die Interviews gemacht hat. Und das hat der Max gesagt.
Ja, generell war es natürlich gut. Natürlich, das sind immer kleine Dinge, die wir besser machen können. Aber generell, glaube ich, war es ein super Wochenende.
Ja, also Max Verstappen nach dem Rennen, sein erster Melbourne-Sieg. Kann man ihm gratulieren. Also diesmal hat es Australien gut gemeint mit ihm. Und er hat es ja alles wieder hingekriegt. Aber es ging richtig, richtig zur Sache. Neustart, auch beim zweiten Start. Also beim ersten richtigen Start und beim ersten Neustart stehend, ist beide Male Hamilton besser weggekommen. Verstappen hat danach gescherzt und hat gesagt, ja, die gute Nachricht ist, mit jedem Start ging es bei mir besser. Was waren das? Wo warst du denn für den Neustart für Fotos?
Bei diesem Neustart am Ende des Rennens, da war ich...
Ich meine jetzt bei dem ersten Neustart.
Da war ich noch in der ersten Kurve.
Aha, das heißt, da hast du das auch wieder gekriegt.
Ja, das war alles wunderbar. Und da hat man auch gesehen, das war fast der Lewis Hamilton wie in alten Zeiten. Und man hat sich irgendwie gar nicht geglaubt, weil normalerweise sind wir ja gewohnt, dass die Red Bull da immer vorne in Führung liegen. Aber nein, da waren auf einmal die Mercedes fast wie früher an der Spitze, ich will nicht sagen überlegen, aber an der Spitze zu Hause.
In der Tat, Verstappen hatte ein Problem. Alonso konnte angreifen, Hamilton blieb vorne. Russell, der war ja inzwischen weiter hinten vorbei. Ein Stroll, Hülkenberg rutscht auf 7 zurück. Und Alonso ist ja sogar fast am Verstappen vorbeigekommen. Das war schon krass. Aber natürlich Verstappen dann kurz drauf mit der S-Außenkurve 9 an Hamilton vorbei. Hat dann direkt seinen Vorsprung ausgebaut. Dann Runde 19. Russell an Gasly vorbei. Und rote Stichflamme aus dem Heck von Russell wird langsam Motor kaputt, weiße Rauchwölkchen, virtuelles Safety Car, Boxengasse geschlossen. Hamilton funkt, ich weiß nicht, ob die Reifen bis zum Ende halten. Ja, dann ging es wieder weiter. Gerade so im Mittelfeld war es richtig, richtig eng. Hast du da einiges mitgekriegt? Wo warst du denn dann im weiteren Rennverlauf an der Strecke? Was hast du gesehen?
Ich war im weiteren Rennverlauf in der... Ich war zuerst auf dem Tower in der Kurve 2.
Ah ja, genau.
Und dann, und dann bin ich runtergegangen, quasi auf Augenhöhe mit den Autos und habe dort noch einige Bilder gemacht und bin dann weiter in die vorletzte Kurve. Mhm. Ich habe immer ein Fahrrad. Ein Freund in Melbourne gibt mir immer ein altes Klappfahrrad.
Wie cool.
An dem Wochenende, ja. Und da kann ich immer mich relativ schnell bewegen und bin einfach dann weiter in diese vorletzte Kurve.
Man muss dazu sagen, nicht, dass jemand denkt, du radelst auf der Rennstrecke rum. Es gibt extra für euch Fotografen und natürlich für Sicherheitsfahrzeuge. Und wenn die Fahrer, das ist der gleiche Weg, glaube ich, wenn die Fahrer ausfallen und dann auf so einem Vespa-Roller weggebracht werden. Da geht es quasi extra um die Rennstrecke außerhalb des Zauns eine Straße vorbei, auf der du rundum fahren kannst.
Genau.
Sag mal ganz kurz eingeschoben, fühlst du dich da sicher? Weil es gab offensichtlich von dem Magnussen Crash, der dann in Runde 56 passierte und um 8.41 Uhr und deutscher Zeit, 16.41 Uhr Lokalzeit in Melbourne, für den nächsten Abbruch, für die nächste Red Flag gesorgt hat. Da gab es offenbar ein paar umherfliegende Carbonteile und irgendein Fan in der General Admission Area, also auf der Wiese, wurde tatsächlich getroffen. Er sagt, er hat irgendwie den Arm hochgerissen, da hat es den Arm getroffen und nicht seinen Kopf. Und das sei schon ein scharfes Stück gewesen. Die Zäune sind doch eigentlich richtig hoch. Also, und es sind ja auch überall Zäune. Wenn du alte Rennen anschaust, die Fotos, oh mein Gott, da sind die Leute hinter einem Strohballen und dann schießen die Autos vorbei. Die Zäune sind hoch. Wie kann denn sowas passieren?
Ja, die sind, also gerade bei dem Magnussen-Unfall sind diese gesplitterten Carbonteile sehr, sehr hoch und in alle Richtungen geflogen. Die werden auch teilweise dann von den Reifen auch noch hochgeschleudert. Hm. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ein Carbonteil gewesen, was über diese Zäune rübergeflogen ist und dann unten gelandet ist. Also es ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich meine, ich habe hier in den Nachrichten den Fan gesehen, Naja, viel ist es nicht gewesen, was ihm passiert ist. Aber einen Schreck hat er garantiert bekommen und ein ordentliches Pflaster auch. Aber weil du mich gefragt hast, ob ich mich sicher fühle, du kannst glauben, dass ich vielleicht blauäugig bin, aber irgendwie fühle ich mich da immer sicher, muss ich sagen.
Ja. Also ich auch, muss ich sagen. Aber ich bin natürlich nicht so wirklich so dicht an der Strecke dran wie du. Absolut. Das ist nochmal eine andere Situation, in der du bist. Aber normalerweise sind da wirklich riesig hohe Zäune. Ich meine, die Konsequenz kann sein, dass man entweder sagt, die Zäune müssen höher oder aber die Fans müssen eben noch mehr Abstand zur Strecke haben. Und richtig. Das Ding ist ja schon, die Leute drängen ja nach vorne. Und wenn du die nicht zurückhalten würdest, dann würden die sich auch direkt an die Strecke hinstellen. Und wie man gesehen hat in Australien, auch auf die Strecke laufen, obwohl es noch nicht erlaubt war. Und die Rennstrecke hat ja, der Australian Grand Prix Corporation, die hat ja ganz klar an alle, sogar per Social Media nochmal rausgegeben, an alle gesagt, ihr dürft nicht auf die Strecke. Die Streckenposten haben es versucht zu verhindern. Und die Deppen rennen trotzdem raus. Jetzt gibt es eine Untersuchung der Rennleitung.
Ja, also das ist auch teilweise ein Charme dieses Kurses in Melbourne, dass sehr viele Zuschauer relativ dicht quasi mit den, ich nenne es mal, billigsten Eintrittskarten, mit den General Admission Eintrittskarten, sich dahinter die Zäune stellen können und dort zuschauen. Die rennen ja morgens um 8:30, ich glaube um 8:30 wird die Strecke offiziell, also wird für die Zuschauer geöffnet und dann rennen Tausende von Fans aufs Gelände, um sich die besten Plätze zu sichern. Das sind nicht die auf den Tribünen sehr schön geschützt und
Die haben ihre festen Plätze. Genau, ne?
Die haben ihre reservierten Plätze, sondern das sind die Fans auf den General Admission Plätzen. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber das ist relativ bezahlbar. Und diese 440.000 Zuschauer, die kommen nur zustande, weil eben diese Fans mit den relativ günstigen Eintrittskarten eine Chance haben, an die Strecke zu kommen. Wenn du das verbietest oder wenn du die zu weit weg an der Strecke, von der Strecke entfernt platzierst, dann kommen die nicht mehr, weil sie ja nichts mehr sehen.
Okay, interessant. Das sind natürlich auch bezahlbare Tickets, das muss man sagen, sowieso in Australien. Also gut, da werden die sich sicherlich was überlegen, da werden schlaue Köpfe sich drum kümmern. Und dann eben der nächste Abbruch. Magnussen, haben wir schon gesagt, sah auch ganz eigenartig aus. Der sagte auch, war mein Fehler. Der ist halt einfach eingeschlagen. Dann hat sich dieser Reifen komplett von der Felge abgeschält. Und klar haben die Fahrer dann gesagt, what, why, warum, nochmal Abbruch. Aber in dem Fall war der Abbruch meiner Meinung nach eher gerechtfertigt als vorher mit den Kieselsteinen, denn Carbonsplitter, Metallsplitter von dieser Felge, das musste schon wirklich weggeräumt werden. Da kam ja auch die große Kehrmaschine und im Punkto auf Kehrmaschinen, langsame Bergefahrzeuge auf der Rennstrecke, da hatten wir, war das nicht Monza im Regen letztes Jahr?
Suzuka,
da hatten wir ja schon Szenen, wo die Fahrer sich tierisch aufgeregt haben, gesagt haben, warum bricht man da nicht ab, ja, also insofern, der war dann schon eher gerechtfertigt, wieder knappe Viertelstunde, alles sauber, dann ging's weiter und diesmal hat der Start besser bei Hamilton geklappt, diesmal hat der Start besser geklappt, ich habe mich schon so dran gewöhnt, bei Verstappen geklappt, Hamilton kam nicht so gut weg, Alonso attackiert und die 100.000 oder 150.000, die es da waren, die hat es nicht mehr auf ihren Sitzen gehalten, die haben alle aufgestanden und haben geschrien, dann Crash Alonso, beide Alpine, Crash in die Mauer, Hülkenberg kommt durch, ist Vierter, Abbruch erneut. Und das war jetzt dann schon, da war ja dann nur noch eine Runde auf der Uhr, ja, das war 17:01 Uhr. Und da gibt es so viele Diskussionen. Ich glaube, da müssen wir beide jetzt gar nicht mehr nochmal einsteigen. Lassen wir doch mal ein paar Fahrer, ich lasse einfach mal im Originalton in Englisch sprechen, lassen wir einfach mal ein paar Fahrer ihre Meinung zum Rennen, zu den Regeln und zum Abbruch sagen.
Ja, war schon viel Chaos da. Erster Start war natürlich nicht gut. Ich war schon vorsichtig, aber ja, da hast du natürlich danach gesehen, wir waren natürlich sehr schnell im Rennen auf die harte Reife. So, das war am Ende natürlich kein Problem. Aber dann wieder eine rote Flagge, die ich selber total nicht verstehe. Aber weil ich glaube, normalerweise war das nur ein Virtual Safety Car oder ein Safety Car Maximum. Aber Das war schon ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, viele Fahrer haben natürlich schon viele Fragen jetzt.
Aus Sicht des Fans und so, aus Entertainment-Sicht kann man es natürlich komplett nachvollziehen. Aus Fahrersicht und aus Teamsicht ist es manchmal auch frustrierend, weil in meinem Fall habe ich jetzt nichts verloren, aber es kann auch, du fährst hier das ganze Rennen den Arsch aus der Hose, bist in einer super Position, dann hast du zum Beispiel, ich glaube, der Fernando wurde umgedreht beim letzten Restart, aber konnte glücklich
verloren, genau.
Wäre der zum Beispiel, wäre das Auto beschädigt und der hätte nicht mehr fahren können, wäre der weg gewesen, obwohl er davor, weiß nicht, Podium oder wo er war, aber also ist so ein zweiseitiges Schwert. Ich kann beide Seiten verstehen. Es ist so ein bisschen natürlich diese amerikanische Entertainment-Ebene, die mit reinkommt. Aber für uns, die natürlich sehr viel Zeit, Energie und Geld investieren, ist das immer so eine Variable, die auf einen geschmissen wird, die ja nicht immer so einfach damit umzugehen ist.
Yeah, it was confusing, especially the last half an hour. You know, we really needed the red flag because I think it was an Alpha Tauri or a Haas in Turn 4.
Yeah.
And it was maybe not needed, but when they put the red flag and then the incidents, so they went back to the original places like they did in Silverstone. So yeah, when you are in the car, obviously you don't understand much. You just rely on your team and whatever position you are, but it felt maybe not necessary, the first red flag.
Die waren alle schon ganz schön aufgeregt, Fernando Alonso im Funk. Ihr müsst das prüfen, denkt an Silverstone, prüft die Regeln, das Auto ist okay. Na klar, denn der ist ja durch diesen Crash, wo er rausgerempelt wurde von Sainz, der dafür dann eine Strafe bekommen hat, ist er hinten gewesen. Und vorher wäre der auf Podestkurs gewesen oder zumindest deutlich weiter vorne. Ja? Das war schon heftig. Und was glaubst du, was hat dieser letzte Crash gerade bei Alpine gekostet?
Oh, das waren bestimmt, das sind schnell 2 Millionen.
Ja, ne?
Schätze ich, ja. Das ist locker.
Da ist einiges wieder
kaputt
gegangen.
Für nichts.
Ich frage mich, sowas wird ja aus dem Budget-Cap nicht rausgerechnet. Aber
Nein, das also, ist da inbegriffen, ja.
Ja, also das ist schon heftig. Und ich meine, das ist dann wieder so eine Zwickmühle. Ich habe ja auch mit vielen Fahrern schon gesprochen, wenn die aufpassen müssen, war bei Mick Schumacher zum Beispiel immer dieser Druck letztes Jahr bei dem unterfinanzierten Haas-Team. Immer dieses, jetzt hat er so viel Schaden verursacht, das hat jetzt dieser Crash so viel gekostet. Wenn du, und das kannst du auch in meiner Psychologie-Story mit über Carlos Sainz nachlesen im Pitwalk, wenn du im Hinterkopf hast, entweder ich muss mich für mein Vertrag für nächstes Jahr beweisen oder B, ich muss Geld sparen, weil wenn ich jetzt zu viel wage, dann könnte ich crashen und dann kostet das Geld und dann ist mein Team sauer. Entschuldige, dann darfst du als Rennfahrer doch eigentlich nicht an den Start gehen, oder?
Ja, so darfst du überhaupt nicht denken. Das muss dir völlig egal sein.
Ja, aber kann es ja auf der anderen Seite nicht, weil Budget-Cap. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe beide Autos in dieser einen Runde, wo sie halt, und der Gasly war ja weit vorne, der war, glaube ich, Fünfter oder so, beide Autos verloren, Punkte verloren. Und das kostet auch noch ein Heidengeld. Und am Ende fehlen mir diese 2 Millionen am Saisonende für die Entwicklung oder was. Das ist schon krass.
Ich weiß, ja. Aber der Fahrer darf trotzdem da nicht drüber nachdenken. Der muss weiter beim nächsten Rennen voll ans Limit gehen, weil sonst hat er verspielt.
Ja.
Sonst ist er kein Formel-1-Rennfahrer mehr.
Ja. Also war schon eine heftige Situation. Also dann waren natürlich geteilte Meinungen. Die einen haben auf den Neustart gehofft, die anderen nicht. Und dann kam Neustart rollend hinterm Safety Car nochmal für die eine Runde. Damit der erste Grand Prix, übrigens war es der erste Grand Prix mit drei roten Flaggen. Und das hat ewig gedauert, bis sie sich mal irgendwann ausklamüsert haben, okay, also Start hinterm Safety Car, aber in der Reihenfolge des vorherigen Starts. Nur eben ohne Pretty in Pink, ohne die beiden BWT Alpines, die rausgecrashed waren. Sainz, und das war auch, das kam so knapp, der Sainz kam dann so spät diese Strafe und das hat er gesagt.
Because I cannot understand them, I need to go to Stewart's first. I need an explanation and after maybe I can talk to the media, but now whatever I say is going to be bad. So.
Ja, also das war schon alles irgendwie krass und ich muss sagen, ja, die Rennleitung stand unter Druck und ja, das ist heftig, aber diese ganzen, ja, dann auf einmal das Feld nochmal, ja, okay, wir starten wieder so wie vorher. Für die einen war es gut, zum Beispiel Alonso, für die anderen nicht so gut. Hülkenberg, der wäre nämlich sonst Vierter gewesen. Und neue schnellste Runde wird es auch nicht mehr geben, weil ja hinter Safety Car, also behielt Sergio Perez die schnellste Runde. Und also wenn ich BWT Alpine wäre, ich wäre nicht happy über diesen Neustart. A, dass er stattgefunden hat und B, wie das alles geregelt wurde. Da wäre ich überhaupt nicht happy, weil dann haben sie nämlich nicht nur die ganze Kohle für den Crash verloren, sondern auch die Plätze.
Ja, ist richtig. Aber wer sich am meisten eigentlich ärgern könnte, neben Sainz, ist eigentlich Hülkenberg.
Ja.
Denn der wäre aufs Podest gefahren, Inga. Das darf man nicht vergessen. Sie haben ja, sie wollten oder sie mussten ja eine Reihenfolge finden für diesen letzten Neustart in dieser allerletzten Runde und haben dann schlicht und einfach die Positionen vom vorherigen Neustart genommen. Und das ist meiner Meinung nach falsch gewesen. Du kannst schon nach einer halben Minute, dreiviertel Minute definieren, wer auf welcher Position liegt. Und das wäre dann eben nicht mehr Alonso gewesen, sondern da wäre dann der Sainz auf Position 3 und der Hülkenberg auf 4 gewesen. Und wenn man dem Sainz dann die Strafe gibt, wäre Hulk auf P3 gewesen. Und ganz ehrlich, Inga, das hätte er bei diesem chaotischen Rennen verdient.
Ja, und das hat er nach dem Rennen zur Sue gesagt.
Sehr, sehr zufrieden mit meinem Rennen, mit meiner Performance. Dreimal gestartet, drei gute Starts. Der letzte, ich glaube der dritte auf den Weichen war sogar ultra gut und kam von 8 auf P4 durch nach der ersten Kurve. Und dann, ja, 500 Meter später war leider die rote Flagge da, sonst hätte es heute nochmal einen richtigen Knaller geben können. Aber selbst davor, ich glaube, ich war meiste Zeit des Rennens auf P8, irgendwie sowas. Konnte den McLaren und den Norris leider nicht ganz halten am Ende. Wir hatten ein bisschen zu viel Probleme mit Abbauen und Reifen. Die sind leider ein bisschen in die Knie gegangen. Aber nichtsdestotrotz wieder viel gelernt heute. Ich glaube, oder ich kann behaupten, das Maximum rausgeholt zu haben. Und darüber bin ich hier eigentlich sehr, sehr froh und zufrieden. Wieder viel gelernt auch, was wichtig ist ja für den weiteren Verlauf des Jahres. Also ich glaube insgesamt aus 3 Qualifying, 2-mal im Q3, 1-mal 12 oder sowas, 13. Punkte jetzt im dritten Rennen nach 3 Jahren Abstinenz, ich glaube, ist okay.
Ja, wollen wir noch mal ganz kurz auf unsere Medienkollegen eingehen? Ich gucke ja immer ganz gern, was sie so geschrieben haben. Deswegen sind wir auch mit unserem Podcast eben nicht so schnell nach dem Rennen jetzt rausgekommen. Sie haben ganz schön viel kritisiert. Also Corriere della Sera, die Piloten revoltieren gegen die Formel 1 des Chaos. Also jetzt mal so ein bisschen übersetzt. Ne? 3 rote Flaggen bei einem Grand Prix, unerhört, abseits jeglicher Vernunft, hat Nils Wittig, der Renndirektor, die roten Flaggen missbraucht. La Repubblica schreibt, Känguru-Rennen in Australien voller Unterbrechungen, Chaos und Polemik. Verstappen siegt dank seiner Kaltblütigkeit. Der Deutsche Nils Wittig verursacht die gefährlichsten Situationen. Einige sind unbegreiflich. Also da hat der Nils Wittig schon ganz schön Schelte abgekriegt. Hier, australische Presse, Herald Sun, die hast du bestimmt noch gelesen nach dem Rennen. Ja, du bist ja noch in Australien, ne? Wochenende voller Unfälle, Kontroversen und Brände, ich erinnere mich nur an einen, machen die Fahrer ihrer Wut über rote Flaggen Luft. In all dem Drama ging die Tatsache unter, dass sich einige auf der Strecke nicht sicher fühlten. Hä? Also, okay. Dann England. The Sun. Die sind ja sowieso immer bekannt für markige Schlagzeilen. Max Drama. Und das funktioniert ja im Englischen so schön. Max Maximum, ne? Max Drama. Verstappen gewann einen chaotischen, umstrittenen Australien-Grand Prix, der weitere Fragen aufwirft über die Fähigkeit der FIA, Formel-1-Rennen zu leiten. The Guardian ist ähnlich. In den Niederlanden wird natürlich gejubelt, dass Verstappen gewonnen hat. Ein bisschen Chaos berichtet. Italien, Gazzetta dello Sport. Verstappen inszeniert einen Monolog in einem verrückten Rennen. Einst halsbrecherischer Pilot ist Verstappen jetzt ein Roboter, der sich von Unfällen fernhält. Die Italiener, ich liebe sie. Corriere dello Sport, Ferrari verliert die Nerven. Sierra Repubblica hatten wir schon. La Stampa. Beim großen Preis in Australien passiert alles Erdenkliche, nur das Ergebnis liegt im Durchschnitt. Ferrari stürzt immer tiefer in die Krise. Ja,
ja,
alles mit den Roten.
Oh je. Also so schlecht, wie sie jetzt momentan dastehen, sind sie ja gar nicht, ehrlicherweise. Ich meine, dass der Leclerc, der in der Kurve 3 vom Stroll war, glaube ich, rausgekickt wird. Ja, mei, das ist halt ein Künstlerpech, da kann ja keiner was dafür. Und die Strafe gegen Sainz, die ihn Platz 4 gekostet hat, wegen dieses Remplers gegen Alonso, ist halt auch sehr, sehr hart gewesen. Also so schlimm ist es ja nicht. Aber toll stehen sie natürlich nicht da im Vergleich zum Vorjahr. Keine Ahnung. Ich glaube, die müssen jetzt mal in sich gehen. Und sie haben ja einen neuen Teamchef. Jetzt müssen wir dem mal Zeit geben, ja, da aufzuräumen, vielleicht neues Personal irgendwo abzuwerben. Aber dieses Jahr scheint es mit Ferrari nicht so gut zu laufen wie im Vorjahr, leider zumindest noch nicht. Aber man hat gesehen an Mercedes,
das Blatt kann sich wenden.
Ja, dass sich das Blatt wenden kann.
Aber lass uns mal nochmal, lass uns mal auf den WM-Stand schauen. Ne? Red Bull 123, Aston Martin 65, Mercedes 56, Ferrari auf Platz 4, 26. Mhm. Das ist schon deutlich. Das ist deutlich. Vorne Verstappen, Perez, Alonso und Aston Martin eben auch mit auf Platz 2. Und das ist eben nicht nur Alonso, das ist auch Stroll, der auch diesmal wieder stark gefahren ist. Wir dürfen nicht vergessen, Lance Stroll war Vierter im Rennen. Es geht immer mal so unter, ja. Und dann muss ich dich was fragen. Du kommst ja auch an die Autos ran und du siehst die. Sag mal, der Aston Martin, ist der unkaputtbar? Ich meine, die sind beide angerempelt worden ohne Ende. Und Alonso sagt nur, ja, die sollen mir nur nahe kommen. Ich bin attraktiv, die kommen mir halt einfach nahe, aber unser Auto ist stabil.
Der ist nicht nur stabil, der Wagen sieht auch genial aus. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute mittlerweile bisher auch erkannt haben, wie genial dieses Auto ist. Ich hatte jetzt die Gelegenheit, weil ich da ganz am Ende des Rennens in dieser letzten Phase, wo die alle in der Pitlane standen und auf den Restart gewartet haben, da war ich auf der Pitwall, weil mir ein Kollege den Tabak dafür gegeben hat. Der musste nämlich auf den Flughafen. Und da habe ich von oben mir diesen Aston Martin mal anschauen können. Wow, Inga, du musst dir das mal, ich schick dir mal die Bilder dazu.
Oh ja, unbedingt.
Der ist eigentlich müsste Mercedes den kopieren, weil so unterschiedlich sind die in den Seitenkästen gar nicht. Mercedes müsste nur etwas dran bauen. Ich kann ja Mercedes mal die Bilder schicken.
Mach das, dann kassieren wir beide viel Geld. Lukas, ich glaube, wir beschließen diesen Podcast mit dem Lieblingslied des Aston Martin Teams, dem neuen Lieblingslied des Aston Martin Teams, das sie skandiert haben nach dem Rennen, unterm Podium und beim Teamfoto: Alonso, Alonso. Ja, Lukas, dir herzlichen Dank. Guten Heimflug von Down Under. Genieß die Pause, weil der China Grand Prix nicht stattfindet, haben wir alle eine Pause. Ich genieße Ostern. Dir und euch allen wünsche ich ein frohes Osterfest und wir hören uns wieder vor dem nächsten Rennen, dem großen Preis von Aserbaidschan.
Danke, Inga. Ciao, ciao.
Ciao, Lukas.
Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.